Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Halli, hallo, da sind wir wieder.
Hallo.
Zack, sind schon wieder 14 Tage um.
Ja, so schnell geht die Zeit.
Und bevor wir einsteigen, muss ich dir noch was erzählen, weil ich war gestern schon wieder am Flughafen.
Das habe ich gesehen. Das hast du auf TikTok gepostet.
Ja, und da war Pinky plötzlich wieder. Die hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
Ja, hast du Glück gehabt, siehst du.
Ja, und dann habe ich geguckt und der Flug wäre gar nicht so teuer gewesen nach Frankfurt und wieder zurück. Ja. Beides mit dem Pinken. Aber ich dachte mir, dann bringt mein Mann mich um, wenn ich mal eben
so nach Frankfurt fliege.
200 Euro aus dem Fenster hauen, ja. Um einmal mit dem Ding zu fliegen und irgendwie nach...
Ja.
Also.
Ach, irgendwann wird der Tag kommen.
Ja, ich habe schon gesagt, habe ich mit deinem Mann geschrieben, dass wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne, dann mache ich das.
Ja.
Und dann fliege ich hin und einfach wieder zurück. Das ist zwar für den CO2-Fußabdruck nicht gut, aber hey, das Flugzeug wird auch ohne mich fliegen. Also
ja,
von daher.
Das stimmt.
Ja. Genau, also wenn ihr Pinky mal sehen wollt, schaut mal bei TikTok vorbei. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt, oder?
Ja, genau.
Überraschung, es geht wieder in die USA heute.
Ach was.
Ja, da waren wir so selten. Heute geht's nämlich nach Texas. Und da weiß ich gar nicht, ob wir da schon waren.
Texas, nee.
Ja, ich glaube nämlich auch noch nicht.
Nee, weil an Texas kann ich mich nicht erinnern.
Geflogen wird das Ganze heute mit einer Lockheed L-1011 TriStar. Dieses Flugzeug war damals für Mittel- und Langstrecken ausgelegt, denn mit ihren drei Triebwerken schafft sie eine Reichweite von ungefähr so 7400 Kilometern.
Drei Triebwerke.
Ja, normalerweise
hast du... Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ja, genau. Normalerweise hast du ja immer unter den Flügeln welche.
Ja.
Und die hat tatsächlich eins unter jedem Flügel.
Ach so, und eins hinten, ne?
Genau.
Kann das sein?
Und eins ist, das dritte
oben,
ist...
das dritte. Ja, doch.
So
ja,
mittig auf der Kabine, hinten.
Ja.
Und geht so in dieses große Seitenleitwerk.
Genau, das habe ich mal gesehen.
Finde ich, sieht ein bisschen unförmig aus,
ja,
aber
genau.
Gut. Gebaut wurde die L-1011 von 1968 bis 84 und schaffte es in der größten Ausführung bis zu 400 Passagiere zu transportieren. Sie war 54,4 Meter lang und von Flügelspitze zu Flügelspitze waren es 47,35 Meter. Jetzt geht es aber weiter, also zu unserer Geschichte, zum 2. August 85. Also ein knappes Dreivierteljahr, bevor ich auf die Welt kam.
Ja, siehste.
An Bord von Delta Airlines Flug 191 befinden sich heute insgesamt 163 Menschen. 152 Passagiere, die von 11 Crewmitgliedern betreut und geflogen wurden. Und wo wir dann nämlich gerade schon beim Fliegen sind, im Cockpit sitzt Captain Edward Michael Connors Jr. Er ist 57 Jahre alt und mittlerweile seit über 30 Jahren bei Delta Airlines. In dieser Zeit hat er schon über 29.000 Flugstunden hinter sich gebracht. 3.000 davon in der L-1011. Und ich glaube, 29.000 Flugstunden ist das einer der meisten, die wir, glaube ich, in allen Folgen behandelt haben.
Ja, das stimmt.
Der Mann an seiner Seite ist First Officer Rudolph Rudy Price Jr. 6.500 Flugstunden, 1.200 davon auf der L-1011 unter heutige Flying Pilot. Dritter im Bunde ist der 43-jährige Bordingenieur Nicholas Nestor Nessig. Triple N könnte man ihn auch nennen.
Triple N, ja.
Genau wie der erste Offizier hat er insgesamt knapp 6.500 Flugstunden. Allerdings auf dem Flugzeugtyp, mit dem sie heute unterwegs sind, circa 4.500.
Mhm.
Alle drei sind somit sehr erfahren und dienten auch vorher schon entweder in der US Navy oder bei der United States Air Force. Und das über Jahre hinweg.
Mhm. Das ist ja meistens so, dass die amerikanischen Piloten irgendwie beim Militär waren
genau.
Oder so. Ja.
Am heutigen Freitag startet Delta Airlines Flug 191 in Florida am Fort Lauderdale Hollywood International Airport. Auf geht's nach LAX, also nach Los Angeles, mit einem Zwischenstopp in Dallas, Texas, am Fort Worth Airport. Es ist Sommer und extrem heiß in Dallas, 38 Grad Celsius im Durchschnitt, denn gerade in Texas wird auch oft die 40 Grad Marke überschritten. Das ist auch der Grund, warum es schon den ganzen Tag immer wieder zu Wärmegewittern kommt. und die sorgen immer wieder zu Verzögerungen bei den Starts und den Landungen, was logischerweise auch zu Hektik im Tower führt. Jetzt ist also auch Delta Airlines Flug 191 im Anflug. Planmäßig sollen sie gegen 18 Uhr auf Piste 17 links landen. Allerdings ist jetzt schon absehbar, dass sie das nicht schaffen. Denn gerade umfliegen sie noch ein weiteres Gewitter. Schon während des Fluges weist die Luftraumkontrolle die Cockpit-Crew an, die Fluggeschwindigkeit zu reduzieren, um den Abstand zu vorausfliegenden Flugzeugen groß genug zu halten. Denn gerade bei viel Regen ist es wichtig, dass sich die Luft beruhigen kann, bevor das nächste Flugzeug noch in Turbulenzen gerät. Der Grund, warum der Tower versucht, darauf zu achten, dass zwischen den Fliegern rund 4,5 Kilometer liegen. Noch 50 Kilometer bis Dallas. Kapitän Connors wechselt die Funkfrequenz, um mit dem Tower in Dallas kommunizieren zu können. 30 Kilometer bis Dallas. Es beginnt zu regnen. Und anscheinend sind sie immer noch viel zu schnell, denn der Abstand zum Flugzeug vor ihnen verringert sich weiter. Sie müssen ihre Fluggeschwindigkeit weiter drosseln. Nun ändert Connors ein weiteres und letztes Mal für den Flug die Funkfrequenz, denn jetzt erreicht er schon den Lotsen der Anflugkontrolle. Und dieser ist von nun an bis zur vollendeten Landung für sie da. Trotz des starken Regens, der mittlerweile wirklich heftig geworden ist, scheint der Wind nicht so stark zu sein. Nur vereinzelte Böen bis 15 Knoten. Kapitän Connors und Bordingenieur Nick Nestor gehen die Landecheckliste durch, als dem ersten Offizier auffällt, dass das nicht nur Regen ist. Denn das Ganze hat sich auch zu einem Wärmegewitter mit heftigen Blitzen entwickelt. Nach der Meldung ist die Anflugkontrolle verwundert. Denn kein anderes Flugzeug und auch keine Wetterstation hat dies bis jetzt gemeldet.
Naja, aber ist das so ungewöhnlich? Ich meine, irgendwer ist doch immer der Erste, der so etwas sieht und meldet, oder?
Ja, das fand ich auch. Und ich habe es auch in der Recherche gelesen und dachte mir, naja gut, also wenn ich irgendwo langfahre und ich sehe einen Unfall, bin ich ja auch die Erste, die den Unfall
sieht. Ich wollte gerade sagen, also, eben.
Aber das Flugzeug vor Flug 191 ist gerade sicher gelandet. Und in weniger als einer Minute ist dann auch die L-1011 TriStar an der Reihe. Doch der Sturm wird stärker. Das Flugzeug anscheinend immer schneller. First Officer Rudy Price Jr. drosselt den Schub. Doch plötzlich sackt die Maschine ab. Handgepäck fliegt durch die Kabine. Im Cockpit versuchen die Piloten alles, um das Flugzeug unter Kontrolle zu behalten. Sie brauchen mehr Schub. Aber es scheint fast so, als würde irgendjemand oder irgendetwas das Flugzeug zu Boden drücken. Und dann scheint sich alles wieder zu normalisieren. Das Flugzeug wird ruhiger, wird schneller und gewinnt auch wieder an Höhe. Aber noch bevor alle 163 Menschen an Bord durchatmen können, geht das Ganze wieder los. Jetzt rollt das Flugzeug regelrecht zur Seite, bevor sie dann wieder in die Tiefe gedrückt werden. Nur, dass sie jetzt schon zu tief sind, und dadurch auf den Boden aufsetzen. Genauer gesagt, donnern sie auf ein Feld und rasen jetzt auf einen Highway zu. Vollen Schub auf die drei Triebwerke, in der Hoffnung, dass sie es noch einmal in die Luft schaffen. Und es sieht tatsächlich so aus, als schaffen sie es. Sie heben zwar ab, aber eines der Triebwerke trifft ein Auto auf dem Highway und setzt dann wieder auf. Diesmal nördlich der Piste 17 links. Doch egal, wie sehr die Piloten kämpfen, kurz hinter dem Highway rast Delta Airlines Flug 191 mit über 300 Kilometern pro Stunde in einen Reservetank auf dem Flughafengelände. Durch die Wucht des Aufpralls und der folgenden Explosion wird das Heck der L-1011 TriStar weggeschleudert. Nur eine Minute nach dem Crash ist die Feuerwehr vor Ort. Und trotz der riesigen Explosion schaffen sie es, das Feuer recht schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Zeitgleich lässt auch der Regen nach. Also geht es jetzt im nächsten Schritt darum zu sehen, ob es Überlebende gibt. Tatsächlich. 27 Menschen haben es geschafft. Aber man muss eben auch sagen, dass an diesem Tag 137 Menschen ihr Leben verloren. 136 Passagiere von Flug 191 und William Mayberry. Er war es, der mit seinem Toyota auf dem Highway unterwegs war.
Oh, krass, oder?
Ja.
Da denkst du doch überhaupt nicht dran. Naja, natürlich nicht, wenn du mit dem Auto fährst. Nee. Und
du kannst nur hoffen, dass der das nicht gesehen hat.
Ja, ja. Krass.
Ja, weil...
Naja, gut, glaube ich schon, wenn der das kommen gesehen hätte, dann wäre der wahrscheinlich irgendwie noch gegenversucht. Ja, macht man ja automatisch, ja, aber... Oh, übelst.
Ja, man weiß ja auch nicht, wie voll der Highway war. Und,
eben, ne, genau.
Wenn das da ja dann auch noch so geregnet hat, siehst du ja auch immer weniger.
Ja, ich finde es echt heftig.
Ja, also das ist wirklich... Uah. Die Absturzstelle sieht grausam aus und wird genau so jetzt an das NTSB übergeben. Sie sollen herausfinden, wie dieses Unglück passieren konnte. War es ein mechanischer Defekt? Um dieser Theorie auf den Grund zu gehen, werden jetzt alle Instrumente untersucht, die noch geborgen werden konnten. Aber egal wie sehr sie auch suchen, sie können keinerlei Fehlfunktion feststellen. Aber was war dann die Ursache für den Crash? Eventuell das Wetter?
Ja, oder hat das Ganze was mit den Gewitter zu tun, von denen du vorher gesprochen hast?
Das ist auch eine von den Theorien, die sie jetzt gerade versuchen dann zu überprüfen.
Da ist aber eben halt merkwürdig, dass eben halt dieser Druck da war.
Genau.
Weißt du, dass wenn jemand das Flugzeug nach unten gedrückt hat.
Ja. Und um genau der Theorie dann jetzt nämlich auf den Grund gehen zu können, gehen einige Teile der verunglückten Maschine mit den geborgenen Flugschreibern nach Washington ins NTSB-Labor. Denn zum Beispiel an den hinteren Kanten der Flügel gibt es so etwas wie Blitzableiter. Static Discharge Wicks. Das sind so lange Stäbe, die aus den Flügeln nach hinten ragen.
Okay.
Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr geflogen seid. Oder zumindest werdet ihr darauf achten, wenn ihr das nächste Mal fliegt. Man sieht die tatsächlich. Also ich habe die auch schon
nie drauf geachtet.
Nee, also, macht das beim nächsten Mal. Theoretisch müssten also an diesen Static Discharge Wicks Spuren für einen Blitzanschlag gefunden werden. Weil wenn egal, wo der Blitz eintrifft, er wird dadurch quasi weggeleitet. Aber auch das Labor findet rein gar nichts. Deshalb kann ein Blitzschlag als Ursache nun auch definitiv ausgeschlossen werden. Weiter geht es herauszufinden, warum der Learjet vor Ihnen es knapp eine Minute vorher nämlich geschafft hat, ohne Probleme zu landen, Flug 191 aber nicht.
Ja, komisch.
Waren sie vielleicht doch zu langsam? Denn wir erinnern uns, dass der Fluglotse sie zweimal angewiesen hat, langsamer zu werden. Allerdings flogen sie immer noch mit 150 Knoten. Das sind so ungefähr 277 km/h. Der Hersteller TriStar bzw. Lockheed und auch andere Piloten sagen aus, dass das völlig ausreichend wäre. Deshalb ist es gut, dass der Flugdatenschreiber jetzt ausgewertet ist. Vielleicht findet sich nämlich hier eine neue Spur. Tatsächlich. Anhand dieser Daten erkennt ein Ermittler, dass es plötzlich zu starkem Wind gekommen sein muss. Erst von den Seiten, dann von oben und zum Schluss von hinten. Das Ganze lässt vermuten, dass ein Microburst für die Tragödie verantwortlich ist. Ein sogenannter Scherwind. Schon mal gehört?
Ja.
Mhm.
Das sind ja auch diese Strudel eigentlich, ne, oder?
Genau, ich erkläre gleich nochmal, wie sie aussehen.
Ja, habe ich. Kenne ich.
Genau, also im Deutschen ist es ein Scherwind, im Englischen ist es ein Microburst. Ich habe es jetzt im weiteren Skript weiterhin Microburst genannt. Okay. Im Lehrbuch wird er als plötzlich auftretender böiger Fallwind beschrieben. Und in einer Reportage habe ich gesehen, jetzt kommen wir nämlich dazu, dass man sich das vorstellen kann, als wenn man in der Spüle den Wasserhahn aufmacht und da trifft das Wasser am Boden des Spülbeckens ja auf und verteilt sich dann gleichmäßig zu den Seiten. Nur, dass das Ganze eben mit Luft passiert.
Ja, und deswegen auch von oben, unten, hinten.
Genau.
Ja.
Wenn jetzt also ein Flugzeug auf einen Microburst trifft, wird es zu Beginn durch den Gegenwind förmlich angehoben, dann durch den Abwind nach unten gedrückt und ganz zum Schluss folgt der Rückenwind.
Ja.
Und genau der Rückenwind ist nämlich auch mit das Gefährlichste. Denn dieser entzieht dem Flugzeug seinen Auftrieb unter und über den Flügel und kann die Maschine eben so mit zum Absturz bringen. Weil ein Flugzeug ohne Auftrieb fliegt halt einfach nicht.
Fliegt halt nicht, genau.
Und auch Meteorologen bestätigen das, dass Wetter an dem Tag in Dallas klassisch für Microburst gewesen wäre. Eben extrem heiß. Denn die heiße Luft steigt logischerweise langsam nach oben, trifft auf die Wolken, kühlt dadurch relativ schnell ab und fällt dann zurück zu Boden.
Okay.
Die Meteorologen nennen ihn ein kleines Wetterphänomen, weil es erwiesen ist, dass sie nur einen ungefähren Durchmesser von 3 Kilometern haben und nicht länger als 15 Minuten dauert.
Aber 15 Minuten, das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Also wenn das Flugzeug da von getroffen wird und dann 15 Minuten, ey, das soll durch die Hölle gehen.
Ja. Ja, die fliegen halt durch, ne? Also wie lange brauchst du, um 3 Kilometer zu durchfliegen? In der Regel ja nicht lange, aber das bedeutet ja, es natürlich passiert alles so schnell.
Natürlich. Ja, trotzdem ist das Gepäck ja durch die Kabine geschleudert. Ja. Und
damit steht die Ursache an diesem Punkt fest. Es waren Microbursts. Aber warum konnten die Piloten nichts dagegen tun? Denn sie waren beide und eigentlich alle drei gut ausgebildet und kannten ihr Flugzeug. Aus Aufnahmen des Stimmrekorders ist zu entnehmen, dass First Officer Price den Schub drosselte, als die Windgeschwindigkeit und somit auch die Fluggeschwindigkeit stieg. Doch Kapitän Connors ahnte es anscheinend, denn er kommentierte noch, dass sie anscheinend gleich die Kontrolle verlieren würden und forderte in dem Moment, als der Microburst sie von oben traf, mehr Schub. Allerdings, und das ist ebenso im Landeanflug, waren sie nur noch in einer Höhe von 250 Meter.
Aber wurden sie daran nicht geschult? Also
in so einem Microburst? Ja, und sie hätten es auch schaffen können, wenn sie mehr Höhe gehabt hätten. Da ist es wieder.
Okay.
Denn bei größerer Höhe sollen die Piloten bei einem Microburst Höhe gegen Geschwindigkeit tauschen. Bedeutet, Nase runter, um mehr Auftrieb zu bekommen. Doch dafür war Delta Airlines Flug 191 schon viel zu nah am Boden. Wobei es beim ersten Microburst, der sie traf, ja fast so aussah, als würden sie es schaffen. Und wahrscheinlich hätten sie es auch geschafft, wenn nicht direkt der nächste zugeschlagen hätte.
Ja.
Bei einer Höhe von nur noch 150 Metern, da traf sie nämlich das zweite Mal einer, hatten sie einfach keine Chance. Die Piloten haben alles Menschenmögliche getan, aber ab einem gewissen Punkt lag es einfach nicht mehr in ihrer Hand. Am Ende sind wir aber immer noch nicht, denn es bleibt noch die Frage im Raum stehen, warum sie überhaupt direkt in den Sturm flogen. Aufzeichnungen aus dem vorherigen Teil des Fluges nämlich zeigen, dass Kapitän Connors zu Beginn 2 Stürmen, die auf dem Weg von Florida nach Texas waren, unbedingt ausweichen wollte. Und auch Kollegen von ihm bestätigen, dass er Stürme in der Regel immer umflog. Teil der Ausbildung ist es nämlich auch, dass die Piloten lernen, dass solche Microbursts meist aus Gewitterwolken entstehen und sie diese deshalb logischerweise meiden sollen.
Ja, aber die haben doch auch Instrumente im Cockpit, die sowas wie Sturm und Gewitter anzeigen, oder nicht?
Ja, also sie haben Instrumente im Cockpit. Das Problem ist, dass 85 die Technik noch nicht so gut war, wie sie jetzt ist.
Ja, aber sieht man das dann auch nicht? Weil die haben doch nicht da ein Rollo runter oder so, sondern du siehst doch, wenn das schwarz ist.
Genau, also auf ihren Instrumenten sehen sie zum Beispiel Regen. Das können sie erkennen. Aber sie können auch nicht sagen oder erkennen, wie stark es regnet.
Okay.
Und in geringer Höhe sollen die Instrumente jetzt auch nicht so der Knaller gewesen sein. Wenn du theoretisch ja erst denkst, es regnet nur, so du hörst auch nichts anderes und dann siehst du plötzlich, ja, bist aber schon drin, wenn du die ersten Blitze siehst, ja, dann hast du auch verloren. Dazu kommt aber auch, dass gerade der Flughafen Dallas-Fort Worth damals eigentlich hochmodern ausgestattet war, also gerade in Bezug auf die Wettervorhersagen. Aber selbst die haben nur ein kleines Gewitter am Anfang der Landebahn gemeldet. Das Problem war, dass die Crew genau diesen Funkspruch nicht gehört hat. Erinnerst du dich daran, dass ich im Verlauf der Folge von Funkfrequenzwechseln gesprochen habe?
Ja.
Mhm. Und anhand der Stimmrekorderaufzeichnung können die Ermittler nämlich heraushören, dass Kapitän Connors noch hörte, dass es am Flughafen regnet. Den zweiten Satz, in dem es um ein kleines Gewitter ging, hörten sie aber nicht mehr, weil er da die Frequenz auf den Tower gewechselt hat.
Ja, wäre da mal drauf geblieben.
Ja. Und das war ungefähr 2 Minuten vor dem Absturz. Denn es haben sich insgesamt 2 heftige Microbursts in den letzten Sekunden quasi einfach aus dem Nichts gebildet. Das zeigen bei der Durchsicht auch die Wetteraufzeichnungen. Mit ein Grund, warum der Learjet kurz vor ihnen auch ohne Probleme landen konnte. Die Microbursts bildeten sich nämlich erst danach.
Oh.
Also der Learjet ist gelandet und danach bildeten die sich und dann...
Ja, na gut, sonst hätten die auch was gemerkt.
Genau.
Oder?
Und für die Piloten war das einfach nicht zu erkennen. Als die Fluglotsen und die Meteorologen endlich das Ausmaß erkannten, war es schon zu spät. Denn der Sturm wurde eben doch schon ein bisschen früher auf dem Radar des diensthabenden Meteorologen angezeigt, aber dieser machte zu dem Zeitpunkt gerade Pause.
Oh.
Mhm.
Auch nett.
Mhm. Ja gut, wenn das da so ist, weißt du, du kannst Pause machen und es guckt kein anderer.
Ja, aber das geht doch nicht so, was in der Flugzeuge...
Ich glaube, dass es heutzutage auch nicht mehr so möglich ist.
Nee, das denke ich auch nicht. Es muss immer ein Wechsel da sein.
Ja. Das NTSB kommt zu dem Schluss, dass die Piloten die Schuld trifft, weil sie eben in den Sturm geflogen sind. Egal, ob sie eine Unwetterwarnung erhalten haben oder nicht. Weiter bemängeln sie, dass die Ausbildung nicht spezifisch genau war, was die Flucht aus Microbursts in geringerer Höhe angeht. Da hattest du ja vorhin gefragt. Mhm. Und ja, sie werden geschult, aber eben nur, wenn das relativ weit oben passiert.
Ja, na gut, da ist die Chance ja auch absolut größer, wenn sie dann, ne?
Ja, wobei...
Erstmal die Nase runter und dann...
Ja. Und sie thematisieren und bemängeln gleichzeitig auch, dass die Instrumente in Flugzeugen noch keine Microbursts erkennen. Allerdings konnte das zu diesem Zeitpunkt noch kein Flugzeug. Und gerade Lockheed, habe ich nämlich gelesen, war ein Hersteller, der sehr auf Sicherheit bedacht war und bei denen gerade, also da wurde nicht dran gespart an Sicherheit. Daher hat der TriStar auch, gemessen an der damaligen Bilanz von den vier Großraumflugzeugen, die es damals gab, bis heute die beste Unfallbilanz, belegen zumindest die Daten der Federal Aviation Administration. Allerdings war sie damit eben auch deutlich teurer als das Vergleichsmodell von McDonnell Douglas, also der DC-10.
Mhm.
Und ja, das ist dann wieder eine Kostensache für die Leute, die dieses Flugzeug kaufen.
Geht wieder ums Geld, ne?
Das mit den Instrumenten ändert sich aber, als NASA-Forscher mit Hilfe eines Doppler-Radars ein luftgestütztes Windshear-Erkennungs- und Warnsystem entwickeln. Und hier habe ich jetzt kurz überlegt, das zu erklären, was ein Dopplerradar ist, beziehungsweise wie dieses Radar den Doppler-Effekt nutzt. Aber ganz ehrlich, das war mir viel zu trocken und passt hier jetzt auch nicht wirklich in die Folge. Aber falls euch das trotzdem interessiert, werde ich das Ganze im nächsten Teaser für die kommende Woche nochmal thematisieren. Also wenn euch das tatsächlich interessiert und ihr es nicht selber nachlesen wollt, dann schreibt uns das gerne mal, dann mache ich das. Jedenfalls wird dieses Windshear-Erkennungs- und Warnsystem aufgrund einer Vorschrift der FAA, also der Federal Aviation Administration, ab diesem Zeitpunkt in allen amerikanischen Verkehrsflugzeugen verbaut. Mittlerweile gibt's das natürlich in allen Flugzeugen, aber Ende der 80er eben noch nicht. Als letzten Punkt bemängelten sie noch die Notfallmaßnahmen bei der Rettung und deckten hier weitere Problembereiche auf, auf die ich jetzt hier auch nicht eingehe. Weil das hat ja mit dem Flug an sich nichts zu tun, sondern nachher mit den Rettungskräften und der Feuerwehr und so weiter. 25 Jahre nach der Tragödie von Delta Airlines Flug 191 versammelten sich Überlebende und oder Angehörige in Florida, aber auch in Texas, wo dann am Dallas-Fort Worth International Airport ein Denkmal errichtet wurde. Und bevor ich jetzt so langsam zum Ende komme, muss ich unbedingt noch von Chris Mayer erzählen und davon, dass, Achtung, nimmt mich jetzt nicht so genau, Rauchen auch mal Leben retten kann.
Hat der seine Rauchen gegangen oder was? Und
denn, also, ja, so in etwa, weil Chris Mayer, also war Passagier von Flug 191 und eigentlich wurde ihm der Platz 15A zugewiesen. Da herrschte allerdings Rauchverbot.
Stimmt, da durfte man ja noch in den Flugzeugen rauchen.
Das finde ich ja so strange.
Ja.
Also ich habe das ja nicht mitgekriegt.
Ja.
Aber die Vorstellung, in einer Blechbüchse, die alleine am Himmel fliegt, kannst du rauchen. Ich meine, wenn das Ding brennt, dann hast du halt auch verloren.
Ja.
So.
Ja, aber früher war das so. Da war alles so ein bisschen noch so lockerer gesehen und passiert ja nichts. Ne?
Ja. Also das fand ich schon sehr strange, als ich das gelesen habe und das mir wieder in Erinnerung kam. Aber Ja. Also er meldete sich auf jeden Fall bei einer Flugbegleiterin und diese setzte ihn dann, weil eben noch genügend Plätze frei waren, ganz nach hinten ins Flugzeug. In eben genau den Teil, der am wenigsten beim Absturz abbekommen hat.
Ja, siehst du.
Wäre er auf Platz 15a sitzen geblieben, hätte ihn der Crash oder eben die folgende Explosion wahrscheinlich getötet, wie so viele andere Menschen.
Ja.
Also der
Ja,
ja.
siehst du, also da, ja, kann man
Ja.
halten, ne? Wie man will, ne?
Ja.
Ja.
Also, nehmt mich mit dem Spruch, Rauchen rettet Leben jetzt nicht genau, bitte. Also, wir wissen alle, wie ungesund das wirklich ist. Aber er hatte halt an dem
Also,
Tag
aber in dem
wirklich
Moment,
Glück.
ja,
Ja.
genau. Hat ihn ja nun mal das Leben gerettet.
Ihm ja.
Ja.
Genau. Also, das ist schon verrückt. Ja, damit bin ich am Ende.
Ja. Schon heftig. Aber so schnell geht das, ne? Das ist halt eben Mutter Natur, ne? Also,
Wir
ja,
können
ist,
einfach nicht alles beeinflussen.
nein, Gott sei Dank auch nicht. Ich meine,
Ja.
dann wären wir ja
Ja.
perfekt.
Und
So.
heutzutage ist die Technik ja auch viel besser und die
Ja.
können das sehen
Ja.
und, na.
Aber ich sage mir immer, auch wenn da leider Menschenleben jetzt
Ja.
gewesen sind, also die, ne, die ihr Leben verloren haben, ja, trotzdem wurden dadurch wieder Fehler entdeckt. Also,
Genau, und vor
oder,
allem Dinge dagegen getan,
genau, und
dass das
jetzt,
eben nicht mehr auftritt.
ja, aber so
Oder
ist
dass
das.
die Chance, dass das noch
Ja,
mal so
aber da
passiert.
ist der Spruch ja nun echt wirklich, ne, so, es muss erst was
Ja.
passieren, damit man,
Wie so oft.
na genau,
Wie
da
oft
wird
sitzen wir
nicht,
hier und denken, ja.
ja, da wird nicht vorher gedacht oder so,
Ja.
sondern da muss erst leider
Genau.
gegen Menschen leben,
Ja.
ne? Ja.
Ja. Damit war's das.
Ja,
Wir sind am
wieder
Ende.
einmal.
Ja. Gut, also genau, empfehlt uns weiter. Was bleibt noch zu sagen? Hört euch gleich noch die Outtakes an am Ende der Folge. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter in 14 Tagen. Nein, wir hören uns in 14 Tagen
Genau.
natürlich. Sehen
Ja, wir
uns,
beide sehen
wir sehen
uns
uns, ja,
und
genau.
die Hörer hören uns. Genau.
Also bis in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüssi.
Schon während des Fluges, du weißt, wie die Luftfahrt. Um den Abstand zum Voraus. Um das jetzt herauszufinden, gehen sie jetzt einige Teile gemeinsam mit den. Also gehen jetzt einige.
Danke. Die Zeit habe ich wieder so Dinge mal. Aber du warst gerade so schön im Fluss.
Ja. Denn dieser entzieht. Das wie abitte. Die Meteorologen.
Meteorologen.
Denn bei größerer Höhe sollen die Piloten bei einem Mikroburst